RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist die Lage seit dem Einsatz der Nationalgarde angespannt. Es hat bereits Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Demonstranten gegeben. Führende US-Demokraten kritisieren den Einsatz. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bezeichnet die Mobilisierung der Nationalgarde durch Präsident Trump als rechtswidriges Vorgehen, das gegen die Souveränität des Bundesstaates verstoße. Trump hatte den Einsatz von rund 2000 Nationalgardisten als Reaktion auf die Demos in Los Angeles angeordnet. Diese richten sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegenüber Migranten. Nur wenige Stunden, nachdem die Nationalgarde eingetroffen war, gab es bereits erste Zusammenstöße. Die Soldaten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dieser Trend sei aber auch bei extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten. Morgen will der Bundesinnenminister den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorstellen. Israel hat das pro-palästinensische Hilfsschiff Batlen vor seinem Eintreffen im Gazastreifen gestoppt. Die Yacht sei umgeleitet worden und liege jetzt in Israel vor Anker, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. Die Aktivisten, zu denen die Schwedin Greta Thunberg und die Deutsche Yasmin Achar gehören, sollen nach Hause zurückkehren. Die Hilfsgüter an Bord würden nun über, so wörtlich, echte Hilfskanäle in den Gazastreifen gebracht werden, hieß es. Portugal hat die Nations League gewonnen. Die Fußballnationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo siegte in München im Finale gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Aus München Philipp Hofmeister.
Cristiano Ronaldo selbst hatte seinen Anteil am Triumph, traf zum 2:2 Ausgleich nach gut einer Stunde in einem intensiven und abwechslungsreichen Endspiel, in dem Spanien durch Zubimendi und Oyarzabal zweimal in Führung lag und Portugal durch Mendes und eben Ronaldo zweimal ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen versagten Spaniens Sturmroutinier Morata als einzigem Schützen die Nerven. Portugal feiert nach 2019 schon seinen zweiten Triumph in der Nations League und krönt sich zum alleinigen Rekordchampion dieses Wettbewerbs.
Überschattet wurde das Finale vom tödlichen Unfall eines Fans. Der Mann war während des Spiels vom Mittelrang auf die Pressetribüne im Unterrang gestürzt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und am Mittwoch nur noch über der Mitte einzelne Schauer. 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da geht's diesmal ganz schnell. Es liegen keine Meldungen für Sie vor. Kommen Sie weiterhin gut durch.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Hallo an diesem Pfingstmontag. 6 Monate ist es mittlerweile her, da entfachte diese Nachricht Wellen der ungläubigen Begeisterung unter Syrerinnen und Syrern weltweit. Der langjährige Diktator Assad wurde gestürzt, er floh ins Ausland. Zurück blieb ein kriegszerrüttetes Land in freudiger Aufbruchstimmung, aber auch in großer Unsicherheit. Die neuen Machthaber um den Übergangspräsidenten al-Sharaa versprachen ein Syrien für alle, auch für alle Minderheiten. Doch immer wieder überschatteten in den letzten Monaten auch Ausbrüche von Gewalt die hoffnungsvolle Stimmung im Land. Vor allem Drusen, Alawiten oder Christen sorgen sich weiterhin um ihre Sicherheit. Das neue Syrien, das muss sich noch finden, aber es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Zum Beispiel wurden diverse Sanktionen aufgehoben. Das könnte Syriens Wirtschaft helfen, wieder auf die Beine zu kommen. 6 Monate Zeitenwende in Syrien. Wie steht das Land heute da? Anna Osius fasst die Entwicklung zusammen.
Am Grenzübergang Bab al-Salameh von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei Weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung, nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet. Vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 4 Gaskraftwerke und eine Solaranlage sollen gebaut werden. Doch die 7-Milliarden-Dollar-Pläne für neue Kraftwerke werden wenig bewirken, wenn Damaskus bewaffnete Banden nicht daran hindern kann, Stromkabel zu stehlen.
Wir haben mit der Instandsetzung von 9 völlig zerstörten Masten begonnen,
berichtet Khaled Aboudi von der syrischen Elektrizitätsbehörde.
20 bis 30 Kilometer vom Ort des ersten Schadens entfernt wurden wir von einem neuen Diebstahl überrascht. Wir begannen mit der Reparatur. Wir waren noch nicht fertig, als sich etwas weiter der nächste Diebstahl ereignete. Bis heute konnten wir die Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen.
2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Der Wiederaufbau Syriens ist eine Mammutaufgabe. Das Land hat neben den Kriegsschäden jahrzehntelangen Sanierungsstau. Das merkt man auch an der Börse in Damaskus, die den Betrieb nach einem halben Jahr Pause nun wieder aufgenommen hat. In der Hoffnung, dass nach Ende der Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt.
14 von 28 Unternehmen haben den Handel wieder aufgenommen,
beschreibt Börsenmanager Suleyman Musselli.
Wir hoffen, dass wir von der Aufhebung der Sanktionen profitieren und unsere Systeme erneuern können. Eine moderne Technik würde uns beim Handel und bei der Überwachung helfen.
Noch sind Aufschwung und Wirtschaftsboom nicht mehr als große Hoffnungen. Die Realität der Syrerinnen und Syrer hat mit Wohlstand meist nichts zu tun. Die Vereinten Nationen mahnen, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als 2 Dollar am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe,
so Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar als Islamokapitalist und betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Das Ziel, eine einheitliche Armee aufzubauen, scheint noch in weiter Ferne zu sein. Außerdem hat Israel durch zahlreiche Luftangriffe auf Syrien große Teile der militärischen Anlagen zerstört. Auch ist noch nicht klar, wie sich die Autonomie der Kurden im Norden Syriens entwickelt. Und die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Thema, das im neuen Staatsfernsehen wohl kaum eine Rolle spielen wird. Der neue Fernsehsender erscheint zwar in modernem Gewand, bleibt aber Sprachrohr der Regierung und zeigt eine deutliche Nähe der neuen Machthaber zur Türkei und zu den Golfstaaten. Von tatsächlicher Pressefreiheit ist das Land noch weit entfernt, sagt der syrische Journalist Mazen Bilal.
Die Pressefreiheit ist eng mit der politischen Lage im Land verknüpft. Solange es noch keine klare Definition des Staates gibt, kann sich keine Freiheit für die Medien entwickeln. Äußerlich scheint die Freiheit größer zu sein als vorher. Aber wir müssen das mit Vorsicht genießen, denn das gesamte politische System muss sich erst noch herauskristallisieren.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Die Meinung.
Ja, von einem Staat in den Kinderschuhen sprach Anna Osius gerade in ihrem Beitrag. Zu den Erfolgschancen des neuen Syriens nun die Meinung von Moritz Behrendt.
Diktaturen dauern nicht ewig. Das bleibt auch ein halbes Jahr nach dem Sturz von Bashar al-Assad die wunderbare Botschaft aus Syrien. Eine Botschaft, die möglicherweise auch in anderen Ländern und Weltgegenden Hoffnung vermitteln kann. Aber Diktaturen haben ein Nachleben. Zum Erbe des Assad-Regimes gehören Städte, die in Schutt und Asche liegen, ebenso wie tiefsitzendes Misstrauen und Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen. Das Land wieder aufzubauen und die Bevölkerung auszusöhnen, wird Jahrzehnte dauern. Ein halbes Jahr ist da nicht viel Zeit. Das entbindet die aktuellen Machthaber aber nicht von ihrer Verantwortung. In den ersten Monaten im Amt haben Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa und seine Minister manches Positives bewirkt. Aber auch gravierende Fehler begangen sowie Entscheidungen getroffen, bei denen noch nicht abzusehen ist, wie sie sich auswirken. Grundsätzlich ist Syrien freier als noch zu Assads Zeiten. Damals prägte die Angst vor den Sicherheitskräften und den Geheimdiensten den Alltag fast aller Syrer. Heute können Menschenrechtsaktivisten in Damaskus demonstrieren, über Politik kann einigermaßen offen diskutiert und gestritten werden. Zu den großen Erfolgen der islamistischen Machthaber gehört die internationale Anerkennung. Dem ehemaligen Dschihadisten al-Sharaa ist es gelungen, sich als seriöser und pragmatischer Staatsmann zu präsentieren. Der Lohn dafür sind die Ankündigungen aus den USA und der EU, die gegen Syrien verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Dafür hatten die Türkei und die Golfstaaten geworben. Als Verbündete der neuen Regierung in Damaskus versprechen sie sich viel von Investitionen in dem kriegszerstörten Land. Wenn die Gelder ins Land kommen, dann gilt es kritisch zu beobachten, ob davon auch alle Syrer profitieren. Oder nur diejenigen, die den aktuellen Machthabern nahestehen. Denn das große Versprechen, auch Minderheiten in den Neuaufbau des Staates einzubinden, hat die Regierung bislang nicht erfüllt. Darüber kann die Besetzung einiger Kabinettsposten mit Christinnen, Drusen und Alawiten nicht hinwegtäuschen. Die Regierung von Ahmed al-Sharaa hat auf kompletter Linie versagt, als es im Frühjahr darum ging, die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft der Alawiten vor Massakern zu schützen. Sie ist zu spät eingeschritten, als bewaffnete Islamisten Drusen angegriffen haben. Die Minderheiten in Syrien leben heute in Angst. Möglicherweise ist es für Syrien gar nicht die größte Gefahr, dass die Übergangsregierung im ganzen Land ihr islamistisches Gesellschaftsmodell durchsetzen könnte. Vielmehr ist zu befürchten, dass das Land mittelfristig wieder auf eine autoritäre Herrschaft hinsteuert. In den ersten Monaten standen für Ahmed al-Sharaa und Co. die eigene Herrschaftssicherung im Mittelpunkt. Die Übergangsverfassung behindert echte politische Opposition. Das darf auf Dauer nicht so bleiben. Denn unter einer Diktatur haben die Syrer schon viel zu lange gelebt.
Und das war die Meinung von Moritz Behrendt. Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Pfingstmontag Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern, vereinzelt auch Gewitter möglich. Südlich einer Linie Eifel-Oberfranken sowie im nördlichen Schleswig-Holstein trocken und freundlicher mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger im Nordosten, Osten teils frischer und stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. An der vorpommerschen Küste auch stürmische Böen. Und das hier sind die Aussichten. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, vereinzelt gewittrig, teils windig. Im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Am Mittwoch über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich, 17 bis 29 Grad. Und am Donnerstag sonnig und trocken, von Nordost nach Südwest maximal 20 bis 33 Grad. Und das sind die aktuellen Temperaturen. Aachen 8 Grad, Berlin 12 Grad, Frankfurt am Main 6 Grad, Dresden 10 Grad, Hamburg 11 Grad, Hannover 9 Grad, Köln 8 Grad, Leipzig 11 Grad und auch in München 11 Grad, Rostock 13 Grad und Stuttgart 10 Grad. Die Zeit, es ist gleich 4.15 Uhr.
ARD-Infonacht.
Die US-Behörde für Regierungseffizienz DOGE darf auf die persönlichen Daten von Millionen Amerikanern zugreifen. Das hat der oberste Gerichtshof der USA entschieden. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Im April hatte eine Bundesrichterin den DOGE-Mitarbeitern diesen Datenzugriff untersagt. Die Trump-Regierung zog dagegen vor den Supreme Court und bekam nun vorübergehend Recht. Es handelt sich um eine Eilentscheidung der neuen Richterinnen und Richter im Stimmenverhältnis 6-3. In der Sache wird weiter verhandelt, doch bis zu einem endgültigen Urteil können die DOGE-Mitarbeiter sämtliche Daten einsehen. Dabei geht es um die Sozialversicherungsnummer, die in den USA sehr wichtig ist, um Geburtsdaten, Adressen, Kontoinformationen und in manchen Fällen auch medizinische Details. Die Regierung argumentiert, nur mit dem kompletten Datenzugriff könnten Betrug und Verschwendung bekämpft werden. Die Bundesrichterin der unteren Instanz hatte den Schutz der Privatsphäre von Millionen Bürgerinnen und Bürgern in den Vordergrund gestellt. Die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz DOGE wurde bis vor kurzem von Multimilliardär Elon Musk geleitet. Präsident Trump und Musk zelebrieren inzwischen einen heftigen öffentlichen Streit. Die Arbeit des DOGE-Gremiums soll aber auch ohne Musk weitergehen.
Und aus den USA zurück nach Deutschland. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt aus Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Job beim Verband der Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Das sorgt jetzt für Kritik, denn bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament nach der Bundestagswahl Ende Februar war Bergt in seiner Fraktion für Energiepolitik zuständig. Nun also ein Wechsel zur Gaslobby. Arne Meyer-Fünfinger mit den Einzelheiten.
Impulsgeber und Brückenbauer, der verlässliche Allianzen mit Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung aufbauen soll. So umschreibt der Verband die Gas- und Wasserstoffwirtschaft Bergts Posten als Leiter Public Affairs. Zum 1. Juni ist er gestartet und man kennt sich gut. Von 2021 bis zur Bundestagswahl im Februar gehörte Bergt der SPD-Bundestagsfraktion an, saß als stellvertretender energiepolitischer Sprecher für die Sozialdemokraten im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie. 2022 und 2023 traf sich Bergt nach eigenen Angaben mit Vertretern des Verbands, der damals noch Zukunft Gas hieß. Gemeinsam mit einem SPD-Fraktionskollegen erarbeitete Bergt das Konzept der Grüngasquote, um damit die Zukunft des Gasnetzes zu sichern. Der Verband, Bergts heutiger Arbeitgeber, lobte dieses Konzept im März 2024 in einem Positionspapier. Die neue schwarz-rote Bundesregierung schrieb die Grüngasquote in ihren Koalitionsvertrag. Lobby Control sieht Bergts nahtlosen Wechsel als, Zitat, schlechtes Signal und fordert eine Karenzzeit für Bundestagsabgeordnete, ähnlich wie bei Ministerinnen und Ministern. Auf BR-Anfrage schreibt der Verband, Bergt erfülle seine neue Rolle mit der gleichen Integrität und Fachkenntnis, mit der er sich zuvor im Parlament eingebracht habe, in einem transparenten, öffentlichen und regelkonformen Rahmen.
Und wir bleiben noch ein bisschen im Norden und schauen jetzt mal Richtung Küste, genauer gesagt ins Meer rund um Ostfriesland. Draußen auf hoher See stehen ja immer mehr Windräder in großen Windparks. Doch damit der dort produzierte Strom auch ins Netz eingespeist werden kann, braucht es Stromtrassen. Diese sehen die Anwohner und Anwohnerinnen von Inseln wie Baltrum oder Langeoog jedoch sehr skeptisch. Peter Becker hat dort mal nachgefragt, warum.
Auf dem Weg nach Langeoog kann man sie vom Deck der Fähre aus gut erkennen. Die Lücke zwischen Langeoog und der Nachbarinsel Baltrum. Gatten heißen diese Durchlässe zwischen den Inseln. Bei Seglern berüchtigt für ihre starken Strömungen. Und diese Strömungen sind auch der Grund, weshalb die Übertragungsnetzbetreiber dort keine Stromkabel verlegen wollen. Diese würden bereits nach kurzer Zeit wieder freigespült. TenneT und Amprion müssen deshalb andere Wege finden, um die Offshore-Windparks in der Nordsee mit dem Festland zu verbinden. Der Plan ist, die Stromtrassen unter den Inseln Norderney, Baltrum und Langeoog verlaufen zu lassen. Unter Norderney liegen bereits erste Trassen. Im Sommer will TenneT auf Baltrum erst einmal zur Probe bohren.
Dort werden schon Vorbereitungen unternommen, dass dort die Bohrungen stattfinden können. Unter anderem ist eine Plattform und auch ein Steg ins Watt gebaut worden.
Vom alten Wasserturm auf Langeoog aus blickt Onno Brühling auf eine große Arbeitsplattform vor dem Südstrand der Nachbarinsel. Der 43-Jährige ist erst seit wenigen Wochen neu gewählter Bürgermeister von Langeoog. Schon muss sich der CDU-Mann mit existenziellen Sorgen der Insulaner auseinandersetzen. Nicht wenige befürchten, der Netzbetreiber TenneT könnte die Stromkabel knapp unter oder sogar direkt durch die Süßwasserlinsen auf Langeoog verlegen. Aus diesen natürlichen Süßwasserspeichern versorgt sich die Insel mit Trinkwasser. Würden hier Bohrschlamm oder Salzwasser eindringen, wäre das Trinkwasser ungenießbar.
Wir versorgen uns komplett autark mit unserem Süßwasser selbst. Und klar ist das für uns ganz, ganz wichtig, dass das so auch bleibt. Und deswegen würden wir sehr, sehr gerne ausschließen, dass wir als erstes die Süßwasserlinsen nicht queren und dass wir es natürlich möglichst umweltverträglich überhaupt erst hinbekommen. Da sehen wir im Moment noch große Probleme.
Die Übertragungsnetzbetreiber TenneT und Amprion weisen auf eine Risikoanalyse hin, die sie in Auftrag gegeben haben. Demnach sei der Einfluss auf Süßwasserlinsen gering, wenn wie vorgesehen gebohrt werde. Bärbel Kraus für die Grünen im Rat der Inselgemeinde beruhigt das nicht.
Die Linse hat ungefähr eine Tiefe von 50 Metern. Und die Querung wird auch passieren nach Angabe der Übertragungsnetzbetreiber genau auf der Ebene von 50 Metern. Es ist also eine Berührung extrem wahrscheinlich.
Deshalb hat Bärbel Kraus bei der letzten Ratssitzung gegen die bisher bekannten Pläne gestimmt, so wie alle Fraktionen im Rat. Die Langeooger wollen jetzt TenneT davon überzeugen, die Stromtrassen weiter entfernt von den Süßwasserlinsen zu verlegen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem historischen Ereignis für die Handballer der Füchse Berlin. Sie haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel geholt. Am abschließenden Spieltag nutzten sie den Matchball und gewannen bei den Rhein-Neckar-Löwen trotz einer miesen ersten Halbzeit mit 38:33. Jens-Christian Gussmann war dabei.
Auch die Füchse können Fehler machen. Auch den Berlinern glückt nicht alles. Vor allem, wenn der Kopf plötzlich im Spiel ist. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Da war so viel Druck auf dem Kessel die ganze Woche schon. Also man hat es natürlich der Mannschaft auch angemerkt. Sowas kriegst du ja nicht raus. Hier geht's heute um was. Wenn ich sage, wir hätten keinen Druck gehabt die letzten Tage, da war richtig Alarm.
Die Rhein-Neckar-Löwen trafen in der ersten Halbzeit fast jeden Wurf. Die Deckung der Füchse war nur physisch anwesend, aber mit den Gedanken offensichtlich ganz woanders. 20 Gegentore in einer Halbzeit, minus 3 zum Wechsel. In der Kabine ergriff dann Welthandballer Matthias Gitzel das Wort.
Heute war vielleicht die schwerste Aufgabe in den letzten paar Monaten. Wir hatten nicht so gut gespielt, wir waren vielleicht ein bisschen nervös für diesen Finale im Moment. Aber am Ende habe ich gesagt, in die Halbzeit, hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball.
Und diese beste Mannschaft schüttelte sich einmal zu Beginn des zweiten Abschnitts und dann legte sie los. Aus minus 3 wurden schnell plus 6. In den Schlussminuten war dann nur noch Schaulaufen angesagt und Vorbereiten auf die Meisterfeier. Der Befehl dazu kam vom Sportvorstand.
Also heute ist Feuer frei.
Direkt neben der Halle ist ein Flugplatz in Mannheim. Da wartete bereits eine Chartermaschine. Die brachte das Team schnell in die Hauptstadt. Und da wurden aus den Füchsen Feierbiester.
Die Berliner also deutscher Meister knapp vor Magdeburg. Der SCM gewann am letzten Spieltag deutlich bei der SG Bietigheim und hat sich damit ebenfalls für die Champions League kommende Saison qualifiziert. Bietigheim muss dagegen nach nur einem Jahr wieder runter in Liga 2. Und zwar, weil sowohl Stuttgart als auch Erlangen am Saisonfinale gewonnen und damit Bietigheim noch überholt haben. Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zum Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris. Das ist Geschichte. Und zum Abschluss hat sich Carlos Alcaraz zum Sandplatzkönig gekrönt. Der Spanier gewann das Marathonfinale gegen den Weltranglisten ersten Jannik Sinner in 5 Sätzen. Und so hat unser Reporter Guido Ringel die letzte Szene dieses Matches geschildert.
Matchball, Carlos Alcaraz. Der Spanier hat Jannik Sinner niedergerungen. Der hat jetzt Aufschlag. Der Weltranglisten erste Sinner geht dem Ball hinterher. Guter Passierball von Carlos Alcaraz. Match in der Tasche. Er liegt im Sand. Er flippt aus. Die Shrimps fliegen aus der Paella.
Ja, bei so einem Match hielt es am Ende keiner mehr auf den Sitzen oder in der Pfanne. Carlos Alcaraz, der strahlende Gewinner in Paris, seine Siegprämie rund 2,5 Millionen Euro. Knapp 5 Millionen Euro gibt es für den Sieger der Fußball Nations League. Und diese Siegprämie hat sich Portugal geschnappt. In einem dramatischen Finale in München gab es einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Philipp Hofmeister erzählt mehr.
Cristiano Ronaldo und Portugal feiern eine wilde Party in München. 120 dramatische, teils hochklassige Minuten brachten keinen Sieger. Spanien war zweimal in Führung gegangen durch Zubimendi und Oyarzabal. Portugal kam zweimal zurück, traf durch Nuno Mendes und den nimmermüden Cristiano Ronaldo. In der Verlängerung passierte wenig. Das Elfmeterschießen, das Drama vom Punkt, musste also entscheiden. Da versagten ausgerechnet dem Routinier Alvaro Morata auf spanischer Seite die Nerven. Alle 5 portugiesischen Schützen trafen und am Ende jubelt Portugal nach Elfmeterschießen und krönt sich zum Nations League-Sieger 2025.
Den Titel klar verpasst hat die deutsche Mannschaft am Ende nur Platz 4. Im kleinen Finale gab es eine 0:2 Niederlage gegen Frankreich. Weiter geht's für die DFB-Elf Anfang September. Dann beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mit der Partie in der Slowakei.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Moritz Kühn. Ja, und gleich nach den Nachrichten schauen wir hier in der ARD-Infonacht mit einem Podcast nach Polen. Da kommt es zu Machtspielen nach der Präsidentschaftswahl. Gleich gibt es die Details von unseren Korrespondenten. Aber gleich jetzt erstmal die Nachrichten.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.27 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen der ersten 300 Nationalgardisten zu einer Konfrontation mit Demonstranten gekommen. Medienberichten zufolge gehen Soldaten und Sicherheitskräfte an einem US-Bundesgefängnis in der Stadt zum Teil mit Tränengas vor, um Demonstranten zurückzudrängen. Aus der Nachrichtenredaktion Diana Batani.
Auch Rauchgranaten und Pfefferspray wurden demnach eingesetzt. Aufnahmen des Senders CNN zeigen, wie örtliche Polizisten Schlagstöcke benutzen. Laut Polizei werfen Demonstranten vereinzelt Flaschen und Steine in Richtung der Sicherheitskräfte. Es gebe Festnahmen. Die Kundgebung in der Nähe des Bundesgebäudes sei verboten worden und müsse aufgelöst werden. US-Präsident Trump hatte Nationalgardisten nach L.A. geschickt, als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste dort gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Hintergrund sind Razzien und zahlreiche Festnahmen von Migranten.
Bundesinnenminister Dobrindt hat vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft jugendlicher Extremisten gewarnt. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda könnten vor allem Netzwerke vor Ort in den Städten und Kommunen leisten, etwa an Schulen, in Vereinen oder Jugendtreffs, sagte Dobrindt. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
Russland hat offenbar erneut die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Nach Angaben aus Kiew gibt es massive Drohnenattacken. Die Flugabwehr sei aktiv gewesen, berichtet die Luftwaffe. Ob es Schäden oder Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst, etwa in den Städten Sumy oder Kharkiv. Landwirte befürchten massive Einbußen durch die Pflanzenkrankheit Stolbur. Betroffen sind in einigen Teilen Deutschlands vor allem Zuckerrüben und Kartoffeln. In Baden-Württemberg laut dem Stuttgarter Landwirtschaftsministerium auch rote Beete, Sellerie, Kohl, Zwiebel und Möhren. Für die Ausbreitung der Pflanzenkrankheit sei eine Zikadenart verantwortlich. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwi teilte mit, das Insekt habe sich von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen weiter in den Norden verbreitet und sei inzwischen auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Er fordert effektive Mittel zur Bekämpfung der Zikaden. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und am Mittwoch nur über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da geht's wieder ganz schnell. Es liegen nämlich keine Meldungen für Sie vor. Weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Polen hatte einen neuen Präsidenten und er kommt nicht aus der Regierungskoalition. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Opposition, hat sich in der Stichwahl überraschend gegen den liberalen Amtsanwärter Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Für den polnischen Premierminister Donald Tusk ist das eine herbe Niederlage. Sein Versprechen, das Land umfassend zu reformieren, wird jetzt noch schwerer einzulösen sein. Nawrocki steht für Blockade statt Aufbruch. Beobachter gehen davon aus, dass Nawrocki wie sein Vorgänger Duda die Arbeit der Regierung gezielt behindern wird. In der aktuellen Folge des Podcasts in Polen sprechen die Korrespondentin Christine Joachim und ihr Kollege Martin Adam über eine Wahlnacht voller Wendungen.
1. Juni, 21 Uhr abends.
Lass uns ein paar Minuten vorher einsteigen.
Okay.
Du warst im Studio, hast da auf die Wahlergebnisse gewartet. Ich durfte tollerweise vor dem Präsidentenpalast stehen und habe da Live-Schalten gemacht.
Christine durfte endlich mal raus.
Ich durfte endlich mal raus, ja, das war toll. Und vor dem Präsidentenpalast hatten sich ganz viele Menschen versammelt. Da gab es auch Demos, so Pro-Trzaskowski-Demos, die sind irgendwann abgezogen. Und dann kamen so ganz normale Leute. Und es gab dann eine Bühne von TVN, von dem privaten Fernsehsender. Die haben da groß aufgebaut, um da ihre ganzen Gesprächsrunden direkt vor der Kulisse des Präsidentenpalastes abzufeiern. Ich fand es total interessant in dieser ganzen Zeit, bevor dann das Ergebnis da war, also die Exit-Poll-Zahlen. Die Moderatoren von TVN sind ja da wenig objektiv, ne? Also die haben schon sehr deutlich gemacht, für wen die da sind. Die standen auf der Bühne, haben dann teilweise Rafał, Rafał gerufen und
die Moderatoren?
Ja. Also nicht auf Sendung, aber halt während, also zu den Menschen, die sich da vor dem Präsidentenpalast gesammelt hatten. Das ist schon einfach sehr deutlich, wie gespalten diese Medienlandschaft hier ist in Polen. Da machen die gar kein Geheimnis draus.
21 Uhr gibt es hier diese Nachwahlbefragungen. Es gibt keine Hochrechnungen, aber eben Exit-Polls. Die Menschen, die gewählt haben, werden gefragt. Und es deutete sich vorher schon an, die Wahlbeteiligung dürfte relativ hoch sein. 72%, glaube ich. Und die Vermutung vorher war ja, dass eine hohe Wahlbeteiligung Rafał Trzaskowski helfen würde.
Według wstępnych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski 50,3%.
50,3% für Rafał Trzaskowski und 49,7% für Karol Nawrocki. Also eigentlich sowas von close, dass man eigentlich sagen kann, too close to call.
50,3 versus 49,7. Das ist nix. Mhm. Und trotzdem, man hat es eben im Hintergrund schon gehört, die Leute haben gejubelt.
Ja, da war irgendwie Jubel.
Ist bei dir auch gejubelt worden?
Ja, das war allerdings weniger leise.
Okay.
Die Leute hatten alle auf ihr Handy gestarrt, weil es gab da jetzt keine Monitore, wo das Ergebnis angezeigt wurde. Und aber auch die Kollegen von TVN oben auf der Bühne reckten dann schon die Arme in die Luft, als das Ergebnis rauskam. Und die haben alle sich extrem gefreut. Also da sind sogar Freudentränen gelaufen. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Emotionen hier bei den Leuten im Spiel sind bei dieser Wahl. Die lagen sich in den Armen, die sind gehüpft, gesprungen und es war schon sehr beeindruckend.
Also ich kann dir sagen, hier im Studio war es totenstill.
Wirklich?
Einfach weil allen klar war, dass das noch nichts heißt, dass wir... Also A, man kann das gar nicht bewerten, aber B, auch einfach für unsere Arbeit. Man muss ja irgendwie dann eine Nachricht rausschreiben. Und es war einfach klar, wir sind jetzt noch nicht schlauer. Wir wissen überhaupt noch nicht, wer jetzt hier gewinnt. Das hat Rafał Trzaskowski nicht aufgehalten.
Auf seiner Wahlparty, der hat in Warschau gefeiert, ist er in Jubelstürme ausgebrochen. Alle Leute dort eigentlich auf dieser Party. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache, in die Sprache der polnischen Politik jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, na Zieletki.
Na Zieletki.
Na Zieletki.
Ich wirklich lustig.
Gillette für das beste Mann.
Also um eine Gillette-Breite, eine Rasierklingenbreite. Und ja, eigentlich zu knapp, um so zu feiern.
Ich war wirklich überrascht, dass der wirklich gesagt hat, wir haben gewonnen. Also das.
Da haben viele sehr schnell gesagt, na ja, wenn das mal nicht voreilig war.
Also zum Beispiel Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki hat gesagt, na ja, warten wir es ab.
Ja, er hat sogar ganz klar gesagt, wir werden heute Nacht noch gewinnen.
Er war schon zurückhaltender, fand ich, als bei seinen Wahlkampfauftritten. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich... Karol Nawrocki ganz großer Zitate bedient. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen.
Wow.
Man vielleicht erkannt, ist ein Bibelzitat.
Es ist unfassbar, dass der... Dieses Bibel, also was, als guter Katholik müsste man das auch doch eigentlich als Gotteslästerung irgendwie einstufen.
Ja. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hat. Damit hat er die Rede aufgemacht, dass er wirklich wie der Herr himself auf die Bühne tritt und sagt, wenn mein Volk sich demütigt, na dann bin ich auch bereit, nochmal hinzugehen.
Und bittet und meine Gegenwart sucht, das ist schon krass. Ja, gut.
Tatsächlich hat sich die Stimmung auch relativ schnell gedreht.
Also kurz nach 23 Uhr sind dann die nächsten Nachwahlbefragungen etwas genauere Zahlen rausgekommen.
Są już wyniki badania Late Poll, jest 23:09 i te wyniki różnią się od Exit Poll, dlatego że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy.
Also die Late Poll Ergebnisse unterscheiden sich von den Exit Poll Ergebnissen, sagt der Moderator dort und die Musik im Hintergrund.
Dramatisch.
Also passend aufgelegt, weil nämlich Karol Nawrocki auf einmal geführt hat und vorne lag.
Viele hatten, glaube ich, noch gehofft, also viele aus dem Trzaskowski-Lager, naja, vielleicht dreht sich's nochmal wieder in die andere Richtung, aber am nächsten Morgen waren dann recht schnell, also ich war echt überrascht, wie schnell das ging, 100% aller Wahlkreise ausgezählt und dann stand das Ergebnis fest und das hat sich eben nicht mehr gedreht.
50,89% für Karol Nawrocki, 49,11% für Rafał Trzaskowski, also na Gillette. Wirklich nochmal eine abgeschliffene Rasierklinge. Aber ein knapper Sieg ist trotzdem ein Sieg.
Und was dieses extrem knappe Ergebnis dann konkret in Wählerstimmen genau ausmacht, das hat der noch amtierende Präsident Andrzej Duda himself am Montag dann mal zusammengefasst.
Hat es aber ein bisschen anders ausgelegt.
Mhm. 370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft. Eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe.
Eine deutliche Überlegenheit, also von, ja, was gut, 1,5%. Lech Kaczynski finde ich interessant, dass Andrzej Duda sich immer auch auf Lech Kaczynski beruft, also den damaligen Präsidenten, der 2010 in diesem Flugzeugabsturz in Smolensk in der Regierungsmaschine ums Leben gekommen ist, der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Das gibt eigentlich glaube ich, nicht so eine richtig politische Tradition von Lech Kaczynski, außer dass auch er quasi für die Peace gearbeitet hat. Und wenn er sagt, dass Nawrocki verspricht, diese Politik fortzusetzen, dann heißt das halt genau das. Auch Nawrocki wird vor allem von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Regierung von Donald Tusk, die liberal-konservative Koalition, blockieren. Und letzten Endes darauf hinarbeiten, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder gewählt wird.
Und genauso sehen das natürlich auch andere Parteimitglieder der KO, also der Partei von Rafał Trzaskowski und von Donald Tusk. Boris Budka ist Europaabgeordneter in Brüssel.
Ja, nie mam zaufania do tego człowieka.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Ich würde mir im Interesse Polens wünschen, dass ich falsch liege, aber ich denke nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung und ich fürchte, Karol Nawrocki wird sein Werkzeug sein, um alle Reformen zu blockieren.
Ich obawiam się, że Karol Nawrocki będzie narzędziem Kaczyńskiego do tego, by blokował jakiekolwiek reformy.
Und diese Befürchtung wurde dann auch von einem PiS-Abgeordneten, nämlich von Paweł Szrot, auch nochmal bestätigt.
Wenn Präsident Nawrocki zu einer Zersetzung dieser Koalition, zum Sturz der Regierung und zum Austausch durch eine andere führt, ich bin gegen die Regierung, also ich könnte so eine Lösung nur gutheißen. Kibicował, also ist er tatsächlich eigentlich, er würde das feiern, sagt er. Das ist nicht unbedingt versteckt, was da der Plan ist. Wir haben uns natürlich umgehört direkt danach, auch in der Stadt. Man muss das immer dazu sagen, wir sind hier in Warschau. Ne? Also Rafał Trzaskowski, das ist schon sein
Home-Turf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Trzaskowski-Anhänger trifft, wie du ja erzählt hast vom Präsidentenpalast, die ist deutlich höher. Elch Bieta zum Beispiel.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der die Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Ja, da hört man mehrere Sachen. Mhm. Das ist also das, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, dieser wahnsinnig zugespitzte Wahlkampf, auch die hohe Emotionalität auf beiden Seiten, dass also man ähnliche Stimmen auch bei den Veranstaltungen vor der Wahl auf der Peace-Seite gehört hat. Wenn der andere gewinnt, dann sterben wir alle unterm Tusk-Regime. Das ist ein O-Ton von einer Frau, die wir auf einer Demo getroffen haben. Ja, wirklich so die Angst, dass alles zugrunde geht. Hört man auch bei Igor.
Fatalnie, płakać się chce.
Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird.
Also auch hier wieder der Vorwurf der Zuhälterei. Das ist jetzt bei beiden drin gewesen. Das hat sich offensichtlich festgesetzt. Das ist ein Vorwurf, das ist eine Anschuldigung, die ist nicht irgendwie gerichtsfest oder sowas. Aber es wird ja Karol Nawrocki, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, nachgesagt, dass er in seiner Zeit als Türsteher in der Hooligan-Szene in Danzig, in der er damals unterwegs war, dass er da auch beteiligt gewesen sein soll an so einer Art Geschäft, dass er als Türsteher Prostituierte an die Hotelgäste vermittelt hat und damit Geld verdient, Geld gemacht hat.
Genau, das ist ein Vorwurf. Er streitet das ab. Die Hooligan-Geschichte hat er zugegeben, dass er als Fußball-Hool an wirklich organisierten Schlachten irgendwo in Wäldern teilgenommen hat. Radosław hat das auf jeden Fall nicht gestört. Das wird schon in Ordnung sein. Besser als mit diesem Tolpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen.
Der Tolpatsch meint der Trzaskowski oder wen?
Genau. Trzaskowski ist für Radosław der Tolpatsch. Und dieses, die Deutschen könnten mit ihm alles machen, das ist eben genau diese Peace-Geschichte. Donald Tusk oder Rafał Trzaskowski, das seien eigentlich alle quasi deutsche Agenten. Deutschland kontrolliere die Europäische Union und das alles, um Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen.
Wie konnte es eigentlich passieren, dass Rafał Trzaskowski, der über Monate in allen Umfragen teilweise sehr, sehr deutlich vorne lag, wieso hat er am Ende doch verloren? Wie konnte er gegen einen Kandidaten verlieren, der aus dem Nichts kam, der sich einen Skandal nach dem anderen im Wahlkampf geleistet hat? Was ist da genau passiert? Ein Erklärungsversuch ist ganz oft aufgetaucht, dass eigentlich diese Wahl auch eine Abstimmung ja, gegen die Eliten war oder gegen das, die sogenannten Eliten, das Gefühl, dass vieler Polen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass auf sie herabgeblickt wird.
Da bricht sich natürlich Bahn, dass hinter diesem großen Dauerstreit, hinter dieser Polarisierung, Peace Kaczynski auf der einen Seite, Bürgerkoalition K.O., Tusk auf der anderen Seite, der auch künstlich angefacht wird durch diese ganzen Verschwörungsgeschichten von wegen Deutschland steht hinter allem und so. Aber die Grundlage dafür ist natürlich trotzdem eine stark polarisierte Gesellschaft, wo Wohlstand, wo Reichtum immer noch sehr ungleich verteilt ist, wo eben es einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen denen, die von der Transformation in den 90ern, in den frühen 2000ern nicht nur profitiert haben, sondern auch reich geworden sind, und denen, die hart gearbeitet haben.
Denen es zwar auch besser geht,
denen es oft
als vorher,
auch besser ja. geht, aber eben nicht anteilig. Mhm. So, damit hat die Peace ja auch 2015 die Wahl gewonnen. Also wir haben jetzt verschiedene Erklärungsansätze gehört. Der Kandidat war der falsche, die Regierung ist im Grunde auch abgestraft worden, und generell gibt es also irgendwie dieses gespaltene Land und so ein Hass auf oder eine Ablehnung von Eliten. Die Liste kann man auch noch länger machen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Oder Frau Trzaskowski ist unglaubwürdig nach rechts gewandert im Wahlkampf, mit migrationsfeindlichen Tönen, mit so Ideen wie, dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen. Und das hat eben auch gerade die eigene Wählerschaft sicherlich verprellt.
Und ein möglicherweise auch wichtiger Faktor ist eine ziemlich deutliche Unterstützung der US-Administration rund um Donald Trump gewesen. Also wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Nawrocki in Washington war und sein Wahlkampfteam es irgendwie geschafft hat, ein gemeinsames Foto von ihm und Donald Trump zustande zu bringen. Beide Daumen in die Luft gereckt, also beide mit Daumen hoch. Dann gab es die Woche vor der Stichwahl in Rzeszów, da wo auch die große Militärbasis ist, über die die gesamten Militärhilfen in die Ukraine laufen. Eine Veranstaltung, CPAC, eine große Konferenz, eine Unterstützerkonferenz der US-Republikaner eigentlich, die mittlerweile aber auch in Europa ihre Ableger hat. Und zu dieser Konferenz, da sollte eigentlich J.D. Vance anreisen. Der hat aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht mehr, hat er abgesagt. Dafür kam aber jemand anders aus der US-Administration, nämlich Kristi Noem, die ist Heimatschutzministerin. Karol Nawrocki war auch da. Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Ja, so richtig ja. So ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, ne?
Ja, die Rechte kommen doch von Gott, nicht von irgendwelchen gewählten Fuzzis da.
Das war wirklich krass. Ja. Also als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich so, weil wie kann das möglich sein? Ich meine, die Frau ist Ministerin und das ist nicht, ich meine, das ist nicht ein bisschen Wahlkampfeinmischung. Das ist wirklich, also massiv. Deutlicher geht's nicht. Ha, doch, geht deutlicher. Doch. Denn sie hat nämlich nicht nur über Karol Nawrocki gesprochen, sondern auch über dessen Konkurrent Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
By fear. They have used fear to control people.
Das ist einfach krass.
Das ist wirklich krass.
Also wir haben es jetzt als Katastrophe übersetzt. Sie sagte wörtlich, a total train wreck of a leader. Mal abgesehen davon, dass es so, also es ist so weit weg von der Realität. Rafał Trzaskowski wurde von der Peace oder von den Menschen, die ihn nicht gewählt haben, vorgeworfen, dass er ein abgehobener Großstadtschnösel ist, der für Neoliberalismus steht. Also wirtschaftspolitisch wahrscheinlich eher näher an dem, was Kristi Noem so vertritt. Die Peace hat Politik gemacht mit Sozialprogrammen, mit dem, was in den USA als ganz schlimmer Sozialismus verschrien wäre. Jetzt zu sagen, dass Trzaskowski, dieser liberale Hauptstadtmensch, der sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt, dass er durch Angst führt und so ein sozialistischer Weltenzerstörer ist, ich habe gelacht und dann habe ich aber gemerkt, nee, da lacht aber keiner in dem Saal. Die finden das gut.
Donald Tusk äußert sich zu diesem Wahlergebnis und was das eigentlich für ihn und seine Regierung jetzt bedeutet. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten mit meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran nichts ändern.
Also aufgeben ist nicht, aber das reicht Tusk noch nicht. Tusk hat nämlich einen Plan. Er hat so ein bisschen das Problem ja, dass er weiß, dass alle wissen, sowohl im Land als auch außerhalb, sprechen wir gleich noch drüber, dass er jetzt in einer schwierigen Situation ist, dass er mit Karol Nawrocki eigentlich Andrzej Duda 2.0 vor der Nase sitzen haben wird, dann ab August, wenn der Amtswechsel stattgefunden hat, vielleicht sogar noch radikaler, weiß man alles noch nicht, und sich jetzt die Frage stellt, was macht denn der jetzt? Kann der jetzt noch weiter regieren? Also, erstes Signal, klar, ich mache auf jeden Fall weiter. Und zweites Signal, dafür braucht es Unterstützung.
Den Plan.
Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Am 11. Juni soll es diese Vertrauensabstimmung geben.
Was bezweckt er damit? Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er plant, dass er die verliert und damit Neuwahlen ausgerufen werden.
Nee, es wäre überhaupt nicht im Sinne von irgendjemandem in dieser Koalition, dass die jetzt zerbricht. Weil wären jetzt Neuwahlen, wir haben ja gerade gesehen, Trzaskowski ist für die Regierung abgestraft worden, dann würden die kleineren Parteien wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr in den Sejm kommen, also die kleineren Koalitionsparteien.
Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang so läuft und die merken alle, die Koalitionsparteien können eigentlich keinen großen Erfolg einfahren, das zermürbt ja auch irgendwo. Weil es war ja eigentlich die ganze Zeit die große Hoffnung auf diesen Präsidentschaftswahlen. Und solange hat man eben durchgehalten im Wissen, okay, da kommen aber diese Präsidentschaftswahlen und dann wird vielleicht ja doch alles besser und wir können noch was reißen. Diese Hoffnung haben sie ja jetzt zerschlagen. Also das kann auch sein, dass es total demoralisierend ist und die eigentlich keine Lust mehr haben. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen.
Ja, aber gleichzeitig bleibt die Regierung ja erstmal da. Und es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr geht. Was eben ausgeschlossen sein dürfte, sind die großen Würfe. Sind die ernsthaften Reformen der Justiz, sowas eben wie das Abtreibungsrecht, dass das liberalisiert wird. Die Sachen, das muss man schon sagen, für die gewählt wurden. Aber ich glaube schon, dass die Koalition zusammenhalten wird, auch wenn Donald Tusk wieder denselben Fehler gemacht hat, den er so oft macht, dass er vorprescht und alle überrumpelt, auch seine Koalitionspartner. Das ist natürlich nicht so schlau, wenn man die Koalition irgendwie zusammenhalten möchte und gerade so ein Signal der Einigkeit senden will.
Das ist natürlich jetzt auch ein Pokerspiel, um möglicherweise einen Preis möglichst hoch zu treiben für die Zustimmung, um vielleicht da im Koalitionsvertrag noch das ein oder andere reinzuverhandeln.
Es gucken alle jetzt, ne, dass sie die Chance nutzen und so ein bisschen Raum gut machen. Eben auf der einen Seite die Regierungskoalition, auf der anderen Seite, wir wären überrascht, wenn es das nicht gäbe, hat sich auch Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, gemeldet. Der hat nämlich auch eine Idee. Bei dem muss man sagen, der ist auch nicht unbedingt jetzt für Neuwahlen sofort, weil die Peace gerade erst diesen Präsidentschaftswahlkampf hingekriegt hat. Und die hätten, glaube ich, jetzt nicht die Puste und auch nicht die Ressourcen, direkt den nächsten Wahlkampf anzuschieben. Aber so ein Rücktritt von Donald Tusk, den könnte man eigentlich nehmen. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung des Konfliktes, der Polen zerstört.
Also das ist einfach mal so in den Raum geworfen.
Er hat ja auch direkt im nächsten Satz gesagt, dass das Ziel natürlich ist, dass die Peace 2027 die Parlamentswahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und dann weitermachen kann. Man sollte Rechtspopulisten beim Wort nehmen, ne? Also sie kündigen ja doch in der Regel an, was sie vorhaben, und Kaczynski tut das. Es war der Showdown und Donald Tusk hat am Ende verloren. Mit Karol Nawrocki als neuem Präsidenten Polens hat Tusk die letzte Chance verspielt. Seine großen Wahlversprechen, eine Reform der Justiz, der öffentlichen Medien, des Abtreibungsrechts, sein großes proeuropäisches Projekt umzusetzen.
Denn Nawrocki wird als Präsident wohl, wie schon sein Vorgänger Duda, den Blockadekurs weiterführen. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung Tusk dürfte dadurch weiter wachsen. Und das ist genau das Ziel, was die Peace erreichen will. Um bei der nächsten Parlamentswahl möglichst möglichst wieder die Regierung übernehmen zu können.
Die Liste der Fehler, die die K.O. und Trzaskowski im Wahlkampf gemacht haben, ist auch lang. Was die Wahl aber auch entscheidend beeinflusst hat, die noch immer große Macht der PiS. Sie hat in ihrer Regierungszeit staatliche Institutionen, die Justiz, die Medienlandschaft so umgebaut, dass sie noch immer, auch aus der Opposition heraus, nachfolgende Regierungen ziemlich effektiv bekämpfen kann.
Tusk muss jetzt einen Weg finden, mit Nawrocki auf irgendeine Art und Weise zu kooperieren und dabei seine Regierung noch zusammenhalten. Die Vertrauensabstimmung nächste Woche wird ein erster wichtiger Test sein. Auch außenpolitisch dürfte es für Tusk schwieriger werden, denn Polen wird in vielen Fragen jetzt wohl mit zwei Stimmen sprechen. Nawrocki hat sich im Wahlkampf als Anhänger der MAGA-Bewegung inszeniert, demonstrativ die Nähe zu Trump gesucht und die EU verteufelt. Das Gegenteil von Tusks Linie.
Der Podcast in Polen von Martin Adam und Christine Joachim aus unserem Studio in Warschau. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek.
Kultur.
Jetzt kommen wir zu einem absoluten Tausendsasser, denn er hat an verschiedenen Orten schon gearbeitet. In Bäckereien, im Gefängnis, als Barkeeper, am Hafen oder als Sozialarbeiter. Der Songwriter und Punkmusiker Ulf Werner. Er kommt ursprünglich aus dem verschlafenen Waldenbuch südlich von Stuttgart. Anfang der 2000er war er Stipendiat des Evangelischen Stifts zu Tübingen, war auf dem besten Weg, Pastor zu werden. Dann kam alles anders. Ulf Werner landete in Hamburg auf dem Kiez. Und genau diesen Weg beschreibt er in seinem Buch Wilde Sehnsucht. Darin geht es um Punk, Predigt und Passion.
Welcher Teufel hat Ulf Werner nur geritten? Sein Weg war doch vorgezeichnet. Rauf auf die Kanzel und dann der Absturz auf dem Kiez.
Ich weiß nicht, ob es der Teufel war oder ob es für mich die große Freiheit war, die mich gerufen hat nach Hamburg.
Die intellektuelle Kaderschmiede, wie er das Tübinger Stift heute nennt, habe ihn seinerzeit fast erdrückt, sagt Ulf Werner. Damals Anfang 20, heute 41. Er musste da raus.
Also es war eine große Befreiung, erstmal nach Hamburg zu kommen, weil in Tübingen sind mir wirklich die Wände immer näher gekommen, in diesem kleinen Mönchszimmer, sage ich mal. Und ich konnte irgendwann fast nicht mehr atmen und dadurch hatte ich eher das Gefühl, dass mich da die große Freiheit gerufen hat nach Hamburg.
Jeden Tag, jede Nacht auf der Suche nach Glück hinaus. An, aus, an, aus.
Nicht, dass Ulf Werner dafür mit seinem Glauben und der Kirche komplett gebrochen hätte, aber Hamburg sollte, so schreibt er heute in seinem Buch Wilde Sehnsucht, sein Lehrmeister werden auf der Suche nach den heiligen Gottesmomenten. Denn die sind es, nach denen er diese wilde Sehnsucht verspürt, Gottesmomente.
Ich habe die gefunden, nicht nur in Hamburg, sondern dann auch neben den Straßen Hamburgs. Am meisten habe ich sie in der Musik gefunden. Und zwar immer, wenn wir mit der Band auf Tour waren, gab es manchmal eben solche Momente beim Konzert, wo wir zusammen mit dem Publikum so eine Verbindung eingegangen sind und zusammen in die Ewigkeit abgehoben sind.
Mit Rantanplan, der Ska-Punk-Band vom Kiez, bei der er seit über 20 Jahren die Trompete spielt und mit der er immer mal wieder Gottesmomente erlebt. Wohlgemerkt, Momente auf Dauer lassen sie sich nicht stellen, sagt Ulf Werner.
Dieser Dauerzustand, das ist für mich das Paradies, das bei Gott sein oder verbunden sein mit allem. Und ich lebe aber noch auf Erden und deswegen glitscht es mir immer wieder durch die Finger.
Okay, Paradies also später. Hier und jetzt ist es für den tätowierten Pastor mit Vollbart und Schiebermütze neben dem Punk die Predigt geworden. Neben der Showbühne die Kanzel, neben dem dunklen Club die Kirche.
Ich habe das nie als Widerspruch gesehen. Meine Arbeit als Pastor, genauso wie ich jetzt irgendwie unterwegs auf Tour bin. Im Endeffekt versuche ich in den Sachen, die ich als Pastor vermittle, auch immer alles mit reinzunehmen, dass wir sind Sünder und Heilige zugleich. In uns steckt alles drin, so. Und das heißt nicht, dass ich dann von der Kanzel nur irgendwie Lichtworte predige oder was auch immer, sondern einfach genauso versuche, das rüberzubringen, was ich auch von der Bühne versuche rüberzubringen.
Und nun seit Anfang des Jahres die nächste Kehrtwende. Ulf Werner hat in Altona Ost eine halbe Pastorenstelle angetreten, in der Kirche der Stille. Statt lärmendem Krawall kontemplativer Ruhe.
Ich glaube, der logische Schatten ist die Stille einfach, die das mit sich bringt.
Ulf Werner beschreibt seinen Weg, illustriert mit Songtexten und beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotos, nun in seinem Buch Wilde Sehnsucht, Punk, Predigt und Passion. Ein Weg, der nach 41 Jahren noch längst nicht beendet sein dürfte.
Jürgen Deppe hat das Buch von Ulf Werner gelesen. Es ist im Bonifatius Verlag erschienen. 290 Seiten kosten 22 Euro. Heute beginnt in Nizza die Ozeankonferenz. Gleich nach den Nachrichten nehmen wir das mal zum Anlass, um auf die größten und drängendsten Probleme unserer Ozeane zu schauen. Von Plastikmüll bis hin zu Versauerung. Hier in der ARD-Infonacht gibt's gleich mehr dazu, aber gleich erstmal die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist die Lage seit dem Einsatz der Nationalgarde angespannt. Es hat bereits Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Demonstranten gegeben. Führende US-Demokraten kritisieren den Einsatz. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bezeichnet die Mobilisierung der Nationalgarde durch Präsident Trump als rechtswidriges Vorgehen, das gegen die Souveränität des Bundesstaates verstoße. Trump hatte den Einsatz von rund 2000 Nationalgardisten als Reaktion auf die Demos in Los Angeles angeordnet. Diese richten sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegenüber Migranten. Nur wenige Stunden, nachdem die Nationalgarde eingetroffen war, gab es bereits erste Zusammenstöße. Die Soldaten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dieser Trend sei aber auch bei extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten. Morgen will der Bundesinnenminister den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorstellen. Israel hat das pro-palästinensische Hilfsschiff Madeleine vor seinem Eintreffen im Gazastreifen gestoppt. Die Yacht sei umgeleitet worden und liege jetzt in Israel vor Anker, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. Die Aktivisten, zu denen die Schwedin Greta Thunberg und die Deutsche Jasmin Adjar gehören, sollen nach Hause zurückkehren. Die Hilfsgüter an Bord würden nun über so wörtlich echte Hilfskanäle in den Gazastreifen gebracht werden, hieß es. Portugal hat die Nations League gewonnen. Die Fußballnationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo siegte in München im Finale gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Aus München Philipp Hofmeister.
Cristiano Ronaldo selbst hatte seinen Anteil am Triumph, traf zum 2:2 Ausgleich nach gut einer Stunde in einem intensiven und abwechslungsreichen Endspiel, in dem Spanien durch Zubimendi und Oyarzabal zweimal in Führung lag und Portugal durch Mendes und eben Ronaldo zweimal ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen versagten Spaniens Sturmroutinier Morata als einzigem Schützen die Nerven. Portugal feiert nach 2019 schon seinen zweiten Triumph in der Nations League und krönt sich zum alleinigen Rekordchampion dieses Wettbewerbs.
Überschattet wurde das Finale vom tödlichen Unfall eines Fans. Der Mann war während des Spiels vom Mittelrang auf